Willkommen bei Erwachsene Podcast Episode 39 und dieses Mal aus Mecklenburg. Ich bin umgezogen, liebe Leute. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde und Freundinnen und auch alle anderen, die gerne einmal einen Podcast hören. Und vielleicht hört ihr das Geräusch im Hintergrund und vielleicht könnt ihr es auch erkennen. Ich hatte es fast schon vergessen, wie das klingt, wenn viele Schwalben um das Haus fliegen. In Niedersachsen habe ich in den letzten Jahren vielleicht eine Schwalbe gesehen. Und jetzt hier in Mecklenburg schwirren sie um die Häuser und schwirren so nah an mich heran, dass ich sie greifen könnte, wenn ich schneller sein würde. Und sie nisten unter den Dächern und sie ziehen mit den Insektenschwärmen hinaus aufs Land und ich kann aufs Feld schauen von hier aus und dann kehren sie wieder zurück und schwirren zwischen den Häusern hin und her. Es ist einfach so ein schönes Willkommen hier in Mecklenburg, dass ich ganz begeistert bin. So eine Schwalbe ist ja auch so ganz klein und so einen schlanken Körper, einen kurzen Hals, lange spitze Flügel und sie fliegen so schnell und so wunderschön. Es ist ein richtig schönes Willkommen in Mecklenburg und damit wollen wir mal aus den Schwalben langsam hinausgehen und uns unseren heutigen Themen widmen. Ach, mir gefällt es so gut, ich lasse noch ein bisschen laufen und spreche einfach drüber. Was ist also heute geplant in unserer Episode 39? Ich erzähle euch natürlich ein bisschen was von meinem Umzug. Ich werde ein bisschen über mein Lieblingsthema Elektromobilität sprechen. Es wird neue Weltraumnachrichten geben und auch ein bisschen was aus der Wissenschaft. Und dann sind wir natürlich schon bei den Trash der Woche und bei den Good News der Woche. Und ich hoffe, es wird eine runde Sendung. Es gefällt euch und wir können dann, wenn die Schwalben fertig sind, können wir auch loslegen. Die Schwalben sind fertig. Dann geht es also damit los. Was ist denn so los gerade? Aber zunächst möchte ich allen Frauenfußballern gratulieren für dieses wunderbare Halbfinale, für dieses wunderbare Viertelfinale, die sie gespielt haben. Ich habe jeden Abend geschaut, wenn die DFB-Frauen gespielt haben und ich war wirklich begeistert von dem Fußball, den die Mädels da an den Tag gelegt haben. Voller Freude, voller Einsatz. Jede kämpfte für jede. Das war einfach großartig. Ich habe da so gern zugeschaut. Und bin auch gar nicht so traurig, dass es jetzt im Halbfinale zu Ende war. Es kann ja nicht jeder ins Finale kommen. Bis dahin haben die Frauen das großartig gemacht. Ja, ich hoffe, ihr habt es auch geschaut und ich bin beim nächsten Mal bei der WM dann natürlich auch wieder dabei. Denn ich mag Frauenfußball. Ja, nun bin ich in Mecklenburg angekommen und das ist natürlich für mich eine, wie soll man sagen, eine große Veränderung. Ich erzähle mal ein bisschen was von Eindrücken, wie es losging. Also zum Beispiel, als ich mit dem vollgeladenen Transporter endlich Richtung Mecklenburg fuhr, da zog ein Gewitter auf, es regnete heftig und dann tat sich ein Regenbogen auf, wie ein Tor, durch das ich hindurchfahren konnte, über der Autobahn, ein riesiger Regenbogen. Und ich war richtig begeistert, weil ich, ihr wisst, dass ich nicht spirituell bin, aber so ein Bild hat ja dann doch einige Bedeutung, kann haben für jeden. Für mich hatte die Bedeutung, dass es einfach schön war. Es war einfach super toll, da durchzufahren. Der Regenbogen, eine Begrüßung auf der Autobahn. Ja, und dann geht natürlich nicht immer alles glatt, wie man sich das so vorstellt oder so, wie ich das geplant habe. Es haben sich schon ein paar Schwierigkeiten aufgetan, ein paar Zuverlässigkeiten. Aber ich habe mir ein Wording zugelegt und dieses Wording lautet: Es ist nichts schiefgegangen, es ist nur einiges nicht so gelaufen, wie ich es erwartet habe. Oder andersrum, es musste hier und da ein Plan B greifen. Und wer mich kennt, weiß, ich habe einen Plan B. Und wenn es jetzt hier im Hintergrund ein bisschen grummelt, dann liegt das daran, dass gerade wieder ein Gewitter aufgezogen ist und es ein bisschen laut draußen wird. Und es kann auch daran liegen, dass ich jetzt Nachbarn habe. Denn ich lebe jetzt in einem Fünfgeschosser auf dem platten Land in Mecklenburg. Und hier sind doch ein paar mehr Leute um mich herum, als es da in Niedersachsen war mit den zwei Nachbarn. Ja, zurück zu den Schwierigkeiten, zurück zum Wording. Ich habe mir also angewöhnt zu sagen, es ist nicht alles so gelaufen wie geplant, wie erwartet, aber es ist am Ende irgendwie gelaufen. Denn als ich hier ankam und hier vier treue Menschen auf mich warteten, um den Transporter zu entladen und ich die Wohnung betrat, sah ich, dass die Küche leer war, obwohl ich mit dem Vormieter vereinbart hatte, die Küche zu übernehmen und ich mich darauf verlassen hatte, auf diese Vereinbarung. Ja, es war eine mündliche Vereinbarung. Ja, es war am Telefon. Ja, es war ein Preis besprochen für die Ablöse dieser Küche. Aber nun war gar keine Küche mehr da. Stellt euch vor, was ich dann erst einmal gedacht habe. Du kommst jetzt hier an, hast dich darauf verlassen, eine Küche zu haben, aber es ist keine da. Ein Start ohne Küche und am übernächsten Tag hatte ich zu arbeiten. Das war schon heftig. Nebenbei gesagt, hätte das alles gar nicht so laufen müssen. Ich hätte dann auch eine andere leere Wohnung nehmen können und der Vormieter hätte in seiner Wohnung mit seiner Küche bleiben können. Nein, er hat sie ausgebaut und einen Block weiter wieder eingebaut. Das hätte nicht sein müssen. Aber okay, dann ging eben ein nächster Plan los. Küchenmöbel kaufen, Küchengeräte kaufen. Und das habe ich dann alles in der ersten Woche hier erledigt. Kleiner Tipp am Rande, kauft euch keine Küchenmöbel von Obi. Die wackeln einfach so, wenn man sie zusammengebaut hat. Die sind so instabil. Es ist so ein schlechtes Material. Und wenn sich dann der Obi-Zuschneider auch noch verschneidet und deine Herdplatte, deine elektrische Herdplatte, wie sagt man dazu, Glaskeramikkochplatte kleiner ist als das ausgeschnittene Loch, dann wird es nicht mehr witzig. Dann fängt man an zu stückeln und es sieht auch nicht toll aus. All das kann passieren, wenn man innerhalb einer Woche eine Küche aufbauen möchte. Sie ist noch nicht fertig. Mir fehlen noch Oberschränke. Ich lebe immer noch aus Kisten. Aber das wird sich, denke ich mal, schon noch geben. Und so ging das ein bisschen weiter. Das nächste, was dann so passierte, war, dass ich ja elektrisch fahre und da komme ich später auch nochmal drauf zurück und also eine Wallbox kaufen wollte. Ich hatte mir das Ding auch schon ausgesucht bei Amazon und hatte mit meinem Bruder die Vereinbarung getroffen, dass wir die Wallbox an seinen Drehstrom anschließen, sowas gibt es nämlich, und dann ich bei ihm lade. Nur mit dem Augenblick meines Umzuges, und ich weiß inzwischen, dass es kein Zufall ist, hat Amazon beschlossen, mit mir keine Geschäfte mehr zu machen. Plötzlich bekam ich immer den Hinweis, ich sollte meine Bankverbindung aktualisieren, was ich dann auch getan habe. Aber meine Bestellung ist bis heute nicht bearbeitet und ich bekomme regelmäßig E-Mails, in denen mir genau das mitgeteilt wird, dass meine Bankverbindung aktualisiert werden muss und deshalb die Bearbeitung meiner Bestellung nicht möglich ist. Wir haben uns ein bisschen auf X auch gekabbelt, Amazon und ich. Eine Christine hat mir versucht klarzumachen, dass das wahrscheinlich an meinem Bankkonto liegt, aber ich habe mein Bankkonto befragt und es geht ihm gut. Und ich habe ein paar Freunde gefragt, ob die für mich was bestellen können und die konnten auch alle nicht bestellen. Also scheint es ein Problem zu geben bei Amazon. Und hallo Amazon, bitte tu nicht so, als ob das Problem auf meiner Seite liegt, wenn du Probleme hast mit SEPA-Lastschriften. Irgendwas habt ihr da kaputt gemacht und ich habe mit dem Kundenservice gesprochen, mit einer Frau, die sehr offen mit mir gesprochen hat, die mir gesagt hat, dass die Probleme auf der Seite von Amazon liegen. Nein. Alle Nachrichten an mich klingen so, als ob ich das Problem wäre. Nett ist das nicht. Ja, und dann gibt es ja so ein paar Sachen so umzumelden, was man alles so tun muss. Also ich habe mir eine To-Do-Liste gemacht, wo drauf steht, was ich alles so tun muss. Und unter anderem stand da auch drauf, ich müsste ja mal mit meinem Leasinggeber sprechen, dass ich ja umgezogen bin und ich brauche den Fahrzeugbrief, Teil 2, Zulassungsbescheinigung, um damit bei der Kfz-Zulassungsstelle eben das Auto umzumelden. Und dann begegnete mir eine Unsitte, nämlich ein KI-Assistent, der mich schon so ansprach. Hallo, ich bin dein KI-Assistent. Ich wusste gar nicht, dass ich einen habe, aber gut. Und dieser KI-Assistent verstand mich nicht so gut, als ich ihm erklärt habe, was ich wolle. Er fragte immer wieder nach, ob ich das nochmal sagen könnte. Ich habe es wieder nochmal gesagt. Er ließ mich aber auch nicht an sich vorbei. Denn auf die Aufforderung, ich möchte mit einem Mitarbeiter sprechen, antwortete er, er könne mein Problem auch klären, er könnte meinen Sachverhalt auch aufnehmen. Worum ginge es denn? Und irgendwann bin ich ungehalten geworden und das hat gewirkt. Und dann hat er mich zu einem Mitarbeiter durchgestellt und der hatte mir erklärt, dass die IT-Systeme gerade ein bisschen herumspinnen und ich konnte ihm erklären, dass sein KI-Assistent daran teilnimmt. Das war sehr lustig. Jedenfalls habe ich die meisten Punkte meiner To-Do-Liste erledigt und auch dazu gehört natürlich die Ummeldung des Wohnsitzes. Und das war eine sehr angenehme Erfahrung, wenn man eben auf dem Land lebt und nicht in großen Städten. Termin braucht man dann nicht machen, da geht man einfach hin zum Bürgerservice und setzt sich dann einen Augenblick hin. Dann bin ich dran. Dann entspann sich ein lustiger Dialog. Ich sagte so etwas lässig, ich möchte mich bei Ihnen anmelden. Und die Mitarbeiterin antwortete, bei mir wohnt schon jemand, das ist jetzt schlecht. Daraufhin habe ich gesagt, soll ich nochmal wiederkommen? Und dann mussten wir beide herzlich lachen. Die ganze Ummeldung dauerte ein paar Minuten und zack, seitdem bin ich jetzt Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern. Also ihr seht, umziehen, sagt man ja so, ist einmal wie abbrennen. Es ist schon ganz schön heftig, es ist schon viel und Gott sei Dank hat meine Arbeit sehr schön begonnen. Ich habe nette Kollegen, ich habe nette Teilnehmende, mit denen ich arbeiten kann. Und das ist alles ganz vertraut, weil ich ja bei der gleichen Firma geblieben bin. Deswegen ist die Seite schon mal ganz okay. Ich fahre auch ein bisschen über Land, wenn ich arbeite. Und es gibt hier auch überall Wallboxen, wo ich mein Auto laden kann. Gar kein Problem. Funktioniert alles wunderbar. Und das ist das, was ich zum Umzug sagen kann. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was noch so passiert, weil einiges ist ja noch nicht erledigt. Und ich gucke mal hier gerade auf meine To-Do-List. Ja, ich schau mal, was noch so passiert. Wir sind ja ganz früh und frisch in der Sendung, deswegen ist ja auch noch ein bisschen Zeit, falls mir noch was einfallen sollte. So, dann kommen wir mal zum Thema Nummer 1. Das ist Elektromobilität. Ich bin ja, wenn man so will, ein Beispiel, ein lebendiges Beispiel für Elektromobilität, weil ich fahre halt elektrisch und ich kann an mir ganz vieles festmachen, was da draußen eben besprochen wird. Und das ist ja ein Thema, da kann man ja bei X sozusagen die Hütte anbrennen, wenn man nun mal schreibt, dass das alles wunderbar ist. Aber jetzt geht es um was anderes. Es geht nämlich darum, dass die EU-Kommission ja nach Angaben der Bild am Sonntag ab dem Jahr 2030 ein Verbrennerverbot für Mietwagenanbieter und Firmenflotten plant. Verbrennerverbot klingt so ein bisschen intendiert. Es geht hier darum, dass die CO2-Emissionen für Firmenwagen und Mietwagenanbieter eben ab 2030 festgeschrieben werden und diese CO2-Ziele lassen sich eben nur erreichen, wenn mindestens 60% des Neuwagengeschäfts eben mit Elektromobilität, also mit Elektroautos geschafft werden. Und das ist natürlich so, dass ein Aufschrei durch die Welt geht. Und auch unser Bundeskanzler hat sich dazu geäußert und wir hören einfach mal zu.
Die Vorschläge, die am Wochenende bekannt geworden sind, etwa im Hinblick auf die Mietwagenflotten und die Elektrifizierung, gehen an den Notwendigkeiten, die wir in Europa gemeinsam zurzeit haben, vollkommen vorbei. Das sind nicht die Vorschläge, die richtig sind, sondern wir wollen technologieoffen bleiben. Die Automobilindustrie ist eine der Kernindustrien des europäischen Kontinents und wir dürfen uns die nicht zerstören lassen durch eine Verengung auf Technologien, von denen wir gar nicht wissen, ob sie zu diesem bestimmten Datum alle schon so marktfähig sind, dass man nur noch auf diese Technologie setzen kann.
Tja, der Bundeskanzler hält Elektromobilität für nicht marktfähig. Das ist eine interessante Aussage, oder? Also erst einmal stimmt das nicht, was er sagt. Hier geht es nicht um Verengung auf eine Technologie, sondern es geht darum, CO2-Emissionen einzusparen. Das kommt mir in der Diskussion immer ein bisschen zu kurz. Es geht darum, dass wir dieses fucking CO2 nicht in die Atmosphäre entlassen dürfen, nicht noch mehr. Aber der Bundeskanzler ist natürlich ein schlauer Mann und verengt das dazu, weil in der Politik musst du die Dinge verengen, zuspitzen, auf Verbote, die es gar nicht gegeben hat. Es gibt CO2-Vorgaben, die die EU, und zwar damit dazu gehört auch Deutschland, beschlossen haben. Und diese CO2-Vorgaben muss man ja nun irgendwie einhalten, wenn man sich an seine Beschlüsse hält. Und dazu hat die EU-Kommission halt diese Planung in Auftrag gegeben und hat gesagt, so, wenn wir das richtig hinkriegen wollen, dann müssten wir eine Neuregelung erarbeiten, um die CO2-Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, tatsächlich zu erfüllen. Und das andere ist, und das finde ich ja besonders witzig, dass Herr Merz der Elektromobilität die Marktfähigkeit abspricht. Das ist wirklich witzig, weil ich bin ja das lebendige Beispiel dafür. Ich fahre Elektroauto und es ist ein ganz normales Auto. Ich fahre jeden Morgen damit zur Arbeit und ich fahre jeden Abend damit in den Feierabend. Ich fahre zu meinem Bruder, ich fahre zu anderen Leuten hier in der Gegend und ich kann überall laden. Was soll daran nicht marktfähig sein? Und die nächste Nachricht sagt auch was ganz anderes, nämlich, dass die weltweite Zulassung von Elektroautos stark zunimmt. Im ersten Halbjahr 2025 wurden weltweit fast 6 Millionen reine Elektroautos zugelassen. Tja, weit vorn liegen die Verkäufe in China. Und auch in Europa gibt es Steigerungen. Ich weiß nicht, wo Herr Merz seine Erkenntnisse hernimmt, dass die Elektromobilität nicht marktfähig sein sollte. Das ist wirklich interessant. Also wir haben 37% mehr als im Vorjahreszeitraum zugelassene E-Autos. Europa wächst besonders stark, aber eben auch China. Und das kann alles nicht übereinstimmen mit Herrn Merzens Einschätzung, dass diese Fahrzeuge, diese Technik nicht marktfähig sein können. Es geht natürlich um etwas ganz anderes. Es geht darum, um Unsicherheiten zu streuen. Es geht darum, den Verbrenner am Leben zu halten, damit die dahinterstehenden Industrien, vor allen Dingen Öl, Gas und Kohle, weiterleben können. Und das ist ja auch, wie ich euch gesagt habe, meine Sicht der Dinge auf die Politik dieser Bundesregierung, die Elektromobilität und auch die erneuerbaren Energien einfach mal schlecht zu reden. Aber ich komme nachher noch zu guten Nachrichten. Es geht nicht alles nach Plan bei Herrn Merz und bei Frau Reichelt. Und das ist auch gut so. Das ist ganz großartig so. Ja, das ist der Stand in diesen Diskussionen. Und ich habe auf X aktuell, ne, ein schönes Beispiel gefunden, dass das nicht nur auf PKWs sich beschränkt, sondern eben auch auf LKWs. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Und ich habe einen Post gefunden von einem Fuhrunternehmer, der schreibt, am Freitag eine besondere Tour gehabt. Mit dem Diesel-LKW nach Hamburg. Von dort aus geht es in den Export und dort dürfen sie noch ein bisschen arbeiten. Neue Diesel kommen nicht. Es werden nur noch Elektro-LKW angeschafft. Dieses Jahr wird über 50% der Flotte elektrifiziert sein. Wir zeigen jeden Tag, dass es funktioniert und dass das mit Touren durch ganz Europa, Entschuldigung. Lieben Gruß an Herrn Merz. Großartig, ganz, ganz großartig. Also eine mittelständische Firma, die Logistiktransporte macht, elektrifiziert die LKW-Flotte. Das heißt, wir haben ja nicht nur PKWs, die marktfähig sind, sondern auch LKW. Und das ist natürlich eine ganz große Sache. Und dieser Post wird auch zu großen Teilen gefeiert, dass die Menschen, die das gelesen haben, sich gut fühlen damit. Denn ich habe hier gelesen zum Beispiel, dass jemand sagt, das ist großartig, weil man diese LKWs zwar sieht, aber nicht hört. Und das ist gerade in kleineren Orten von großem Vorteil. Ja. Und natürlich haben viele Menschen Fragen, die fragen nach Anschaffungs- und Unterhaltskosten, nach Vergleich mit Diesel und wie denn diese, ob man nicht vielleicht die Höchstgeschwindigkeiten für E-Lkw auf Autobahnen auf 100 erhöhen könnte. Da würde natürlich viel mehr Schwung reinkommen in diese Umstellung. Und der Vergleich ist natürlich auch da, ne? Wenn Herr Merz sagt, dass die Elektroautos nicht marktreif seien. Das kann man so ähnlich vergleichen wie dem Spruch von Angela Merkel seinerzeit, das Internet ist für uns alle Neuland. Da war das Internet längst angekommen in unserem Alltag. Und so ähnlich vermutlich altert dann auch dieser Spruch von Herrn Merz, dass die Elektroautos noch nicht marktfähig seien. Ist das nicht schön? Das ist einfach so großartig. Ja, wir können da unterschiedlicher Meinung sein. Schreibt mir gerne, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr davon haltet. Ich kann immer nur so einen kleinen Einblick geben in meine Welt, in meine Ansichten. Dafür ist dieser Podcast ja da. Entschuldigung. Um anzuregen und auch um gute Nachrichten zu zeigen. Ich hätte natürlich die Nachricht von den Elektro-LKWs auch bei den Good News der Woche reintun können, aber da kommen wir noch dazu. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, über die wir sprechen können. Denn es gibt gute Nachrichten und wir dürfen nur nicht uns davon verrückt machen, dass die schlechten Nachrichten einfach viel weiter vorne sind und viel mehr knallen und deswegen mehr Klicks erzeugen als manche gute Nachrichten. Deswegen sitze ich hier und spreche mit euch und spreche für euch, um euch auch gute Nachrichten zu zeigen, zu überbringen. Ja, das war das Thema Elektromobilität und jetzt geht es weiter mit den Weltraumnachrichten oder auch Nachrichten aus der Wissenschaft. Es gibt Nachrichten von der Jupiter-Sonde Juno. Die klangen zuerst mal nicht so gut, denn die Kamera von Juno hat so ein bisschen Schwächen gezeigt, auch schon in der Vergangenheit. Und die NASA hat es trotzdem hinbekommen, aus wie viel? 600 Millionen Kilometer oder so Entfernung? Muss man nachgucken, wie weit die jetzt weg ist. Tja, steht jetzt nicht in dem Artikel, aber irgendwie so war, um den Dreh herum muss es sein, weil der Jupiter ist schon ziemlich weit weg. Also aus großer Entfernung die Kamera wieder in Ordnung zu bringen. Und das über eine ganz interessante Methode, nämlich über Erwärmen der Kamera. Und sie sollte nämlich jetzt zu den Jupitermonden fliegen. Io war die Frage, ob sie den Aufnahmen vom Jupitermond Io machen kann. Und wir gucken mal, ob wir mal schauen können, wie weit der Mond entfernt ist. Also der Io, dieser Mond, hat einen Durchmesser von 3643 Kilometer. Das ist schon ein großes Ding, ne? Und ist einer der größten Monde des Jupiters. Der gehört zu den innersten der vier großen Monde des Jupiters. Das heißt, er müsste ein galileischer Mond sein. Genau, entdeckt 1610 von Galileo Galilei mit Hilfe eines einfachen Fernrohrs. Und dieser Mond Io sollte also jetzt von der Sonde Juno fotografiert werden und die Kamera wollte nicht so gut. Und die NASA hat geschrieben, die ersten Probleme konnten durch Erhitzen auf moderate 25 Grad behoben werden. Aber als die Aufnahmen kurz vor dem heiß ersehnten nahen Vorbeiflug am Jupitermond Io erneut Striche und Rauschen aufwiesen, habe man die Heizung vollständig aufgedreht und Tage später habe sich die Bildqualität dramatisch verbessert, gerade rechtzeitig für den Vorbeiflug an Io. Denn das sind schon extreme Bedingungen, unter denen Juno dort herumfliegt und die Kamera überstehen muss. Jupiter ist ein enormer Strahlungsherd, gibt enorme Strahlung ab. Und diese Strahlung müssen die Elektronikteile der Sonde Juno natürlich irgendwie aushalten. Ja, das hat man nun doch wieder geschafft bei der Kamera. Und aus der Werkstoffkunde ist ja auch bekannt, dass durch kontrolliertes Erhitzen und Abkühlen Defekte in einem Material behoben werden können. Und bei der Juno Cam habe das sehr gut funktioniert, schreibt die NASA. Ob eine weitere Erhitzung geplant ist, geht aus dem Bericht jetzt nicht hervor. Die Sonde hat den Jupiter inzwischen 74 Mal umrundet und sei das Rauschen auf den Bildern zurückgekehrt. Ob man es jetzt nochmal macht, wissen wir noch nicht. Die Sonde Juno ist schon vor 9 Jahren am Jupiter eingetroffen und kreist seitdem um diesen Gasriesen, den größten Planeten unseres Sternsystems, unseres Sonnensystems. Das ist der Chef sozusagen unter den Planeten. Und wir konnten ermitteln, dass das Magnetfeld von Jupiter noch deutlich stärker ist, als wir es erwartet haben. Und außerdem konnten wir herausfinden, dass sich der Nordpol des Jupiter deutlich von dessen Südpol unterscheidet. Und das war eine der wichtigsten Ziele der Mission, diese Pole zu analysieren. Denn für die früheren Sonden waren die nicht einsehbar und deshalb noch unerforscht. Genau, und damit das alles auch wirklich zu Ende gebracht werden kann, sollen jetzt die Vulkane auf dem Jupitermond Io erforscht werden. Und deswegen wurde in diesem Jahr die Laufzeit der Mission nochmal ein bisschen verlängert, damit Juno, unsere Sonde am Jupiter, noch ein bisschen weiter forschen kann. Spannend, oder? Ich finde ja sowas großartig. Ja, was gibt es denn noch zu wissen aus dem Weltraum? Und ihr findet natürlich wieder, wie immer, alle Quellen in den Shownotes. Alle Quellen, auf die ich mich hier beziehe, findet ihr in den Shownotes, um das nachzuvollziehen und vielleicht nochmal nachzulesen, wenn es euch interessiert. Und das nächste ist natürlich das Superthema der Astronomie. Also immer, wenn es um so etwas geht, horchen die Leute hin und auch die Presse, also nicht die Fachpresse, sondern auch die Presse stürzt sich darauf. Es geht natürlich um schwarze Löcher. Und es geht hier um Gravitationswellen. Gravitationswellen sind Krümmungen der Raumzeit, die von Einstein in dessen Relativitätstheorie vorhergesagt worden sind und, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2015 oder 2016 das erste Mal gemessen worden sind mit den LIGO-Observatorien in Nordamerika. In Japan gibt es sowas auch noch. Aber jetzt geht es hier um etwas, was wir uns eigentlich noch nicht so richtig erklären können, nämlich die Astronomen sind im All auf ein Ereignis gestoßen, und zwar auf die Entstehung eines schwarzen Loches mit der 225-fachen Masse unserer Sonne. Warum ist das jetzt so seltsam? Es ist ein bisschen sensationell deswegen, weil wir mithilfe der Gravitationswellen, die wir jetzt messen können mit den neuen Observatorien, auch die Verschmelzung, auch damals war es die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern, die wir gemessen haben. Und jetzt haben wir hier die Verschmelzung zweier schwarzer Löcher, die jeweils so zwischen 100 und 140-fache Masse unserer Sonne. Und daraus entsteht ein neues schwarzes Loch, etwa mit der 225-fachen Masse unserer Sonne. Ja, und nach unseren gängigen Sternentwicklungsmodellen sollte es so etwas eigentlich gar nicht geben. Das stellt, so schreibt es der Forscher Mark Hanem von der Cardiff University, eine echte Herausforderung für unser Verständnis der Entstehung schwarzer Löcher dar. Wohl möglich, so nimmt man an, seien die beiden schwarzen Löcher durch frühere Verschmelzung kleinerer Objekte entstanden. Denn die bisher massereichste bestätigte Verschmelzung habe ein schwarzes Loch mit etwa 140 Sonnenmassen hervorgebracht. Warum ist das so komisch? Ja nun, schwarze Löcher entstehen durch Supernova. Wenn ein großer Stern am Ende seiner Fusionsphase die Hüllen abstößt und durch die dann einwirkende Gravitationskraft und die fehlende Strahlungskraft der Fusionen nach außen in sich zusammenstürzt. Also der innere Kern stürzt zusammen und durch den Aufprall entsteht eine Explosion, der Stern kollabiert und dann zieht sich die Masse, diese enorme Masse zusammen und fällt in sich zusammen, fällt in die, wenn man so will, in die Raumzeit hinein und bildet ein Loch in der Raumzeit, einen Trichter, der in einer Singularität endet, also mit einem Punkt, an dem sich die ganze Masse dieses ehemaligen Sterns versammelt. Das klingt irre, aber das ist tatsächlich mathematisch auch aus der Relativitätstheorie herausgefallen. Schwarzschild war einer der ersten, der dieses mathematisch entwickelte. Deswegen sagt man heute noch Schwarzschild-Radius zu dem Moment, an dem es keine Rückkehr mehr gibt, weil alles, was aus dem schwarzen Loch dann noch zurückkehren will, muss schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit. Und das geht eben auch nach der Relativitätstheorie nicht. Ja. Wir sehen von anderen Objekten elektromagnetische Strahlung ausstrahlen, sichtbares Licht, Infrarotstrahlung, Radiowellen, Gammastrahlung und so weiter und so weiter. Doch viele Objekte im Universum strahlen kaum oder gar nicht und solche Objekte lassen sich womöglich nur durch die Schwingungen der Raumzeit, also Gravitationswellen, nachweisen. Genau, die kleine Geschichte von LIGO habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das sind die beiden Observatorien mit 4 Kilometer langen Röhren, 2 Stück davon, die rechtwinklig angeordnet sind. Und im Innern dieser beiden Arme, die so rechtwinklig stehen, strahlen Laser zwischen Spiegeln hin und her. Und wenn Gravitationswellen diese Arme treffen, verringert oder verlängert sich der Abstand zwischen den Spiegeln. Ganz minimal. Minimal. Das sind Änderungen 10.000 Mal kleiner als der Durchmesser eines Atomkerns. Aber das reicht, um die Laufzeit der Laserstrahlen zwischen den Spiegeln zu verändern. Und dann macht es wahrscheinlich Piep. Dann gibt es ein Zeichen. Genau, das ist die Geschichte von LIGO und von der Messung der Gravitationswellen. Und wir haben heute also gelernt, es gibt also auch schwarze Löcher so in dem Mittelbau. Und vielleicht entstehen die dadurch, dass sie vorher aus noch kleineren schwarzen Löchern anwachsen. Denn selbst die Existenz dieser supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien ist noch nicht so ganz klar, wie die entstehen, wie die so groß werden können, dass die eine ganze Galaxie zusammenhalten. Aber vielleicht ist die Galaxie auch entstanden, weil es ein so großes schwarzes Loch gab, das so viel Masse auf sich zieht. Das ist noch ein bisschen in der Diskussion, Entschuldigung. Also das waren die Superstars der Astronomie, die schwarzen Löcher in unseren Weltraumnachrichten. Und auch das finde ich immer wieder wahnsinnig spannend, was da so losgeht. Was gibt es noch in den Weltraumnachrichten? Ja, wir haben gerade einen Gast in unserem Sonnensystem. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon mal darüber gesprochen, über diesen interstellaren Kometen, der da durch unser Sonnensystem saust. Ich habe mit Hauke darüber gesprochen und jetzt gibt es Neuigkeiten, denn die Astronomen wollen natürlich so ein Ereignis wie einen interstellaren Gast genau erforschen und der Komet 3I Atlas, dem ein Team um die Forscherin Karen Meach mit dem Gemini North Telescope auf Hawaii verfolgt hat, zeigt die sogenannte Koma des Flugkörpers, eine Hülle aus Gas und Staub um dessen eisigen Kern. Und mit dieser Koma und mit dem Licht, was von der Sonne durch diese Koma, durch diese Staub, Eis- und Staubhülle, aus eine Gas- und Staubhülle fällt, können wir natürlich im Spektrographen arbeiten. Wir können Spektroskopie machen und können schauen durch diese Spektroskopie, welche Elemente enthält denn diese Hülle aus Gas und Staub? Weil er wird von der Sonne erwärmt und dann bildet sich diese Koma, was wir bei stellaren Kometen, also Kometen aus unserem Sonnensystem, in unserem Sonnensystem auch beobachten können. Und wir wollen mal schauen, wie sich das unterscheidet. Was bringt er denn mit, der Kollege, der Gast, der da durch unser Sonnensystem fliegt? Was für Elemente bringt er mit? Was bringt er mit? Vielleicht bringt er auch komplexe Moleküle mit, bis hin zu Aminosäuren, wie sie auch auf stellaren Kometen schon gefunden wurden. Das Ding ist immer noch sehr schnell, 221.000 Kilometer pro Stunde. Und er ist ungefähr 20 Kilometer groß und er ist klar größer als die bisher beobachteten interstellaren Objekte. Wir hatten schon den einen oder anderen Besucher auch von fern in unserem Sonnensystem. 2017 zum Beispiel Oumuamua. So, jetzt haben wir es. Der legendäre 400 Meter lange zigarrenförmige Komet, der da durchgeflogen ist und wo sich die Leute fragten, wie jetzt, Moment mal, der wird in der Annäherung zur Sonne immer schneller, woran liegt das denn? Ist das vielleicht ein Raumschiff? Ja. Genau, und unser aktueller Gast fliegt zurzeit nahe der Umlaufbahn von Jupiter, etwa noch 465 Kilometer von der Erde entfernt. Und am nächsten soll dieser Interstellarkomet unserer Erde so um den 19. Dezember kommen, wenn er sich so auf ca. 270 Millionen Kilometer annähert. Das ist noch ganz schön weit weg. Zum Vergleich, die Sonne ist in der mittleren Distanz ungefähr 150 Millionen Kilometer von uns weg. Insofern gibt es also keine Sorge, dass da irgendwas passieren könnte. Der ist weit weg, aber wir können ihn gut sehen. Und die Astronomen werden ihn verfolgen und wir gucken mal, was dann noch so rausfällt aus dieser Forschung, was wir so sehen können, was unser interstellarer Gast uns so mitbringt. Ja, auch hier wieder, wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Interessiert euch das oder auch nicht? Auch das ist okay, schreibt es mir einfach. Ich würde gerne noch eine kleine Nachricht aus der Wissenschaft präsentieren, die irgendwie uns alle betrifft und die wir alle irgendwie auch schon mal uns vorstellen konnten. Kleiner Schluck aus dem Wasserglas. Und zwar hatten wir alle schon mal eine Prüfungssituation. Ne? So. Und die Prüfungssituation ist ja an sich schon mal etwas, was viele Menschen belastet, wenn sie in eine Prüfung gehen sollen. Und dann hat man vielleicht Angst und dann fühlt man Stress, der ja aus der Angst folgt. Und dann hängt von einer Prüfung vielleicht sogar was ab oder sogar viel. Ich sage nur Fahrprüfung. Oder ich erinnere mich an meine Heilpraktikerprüfung, da hing für mich auch eine ganze Menge davon ab. Ne? Also eine Prüfung ist per se ja etwas belastendes Ereignis. Nicht für alle Menschen, das weiß ich. Ich bin eigentlich keiner, der Prüfungsangst hat, weil ich mich immer gerne vorbereite, aber das kann schon bis hin zu völligem Versagen führen, ne, wenn man so richtig ausgeprägte Prüfungsangst hat, weil eine Angst sorgt dafür, dass wir in Stress kommen und dann kann man auch schlecht denken. Und jetzt kommt noch die Frage dazu, zu welcher Zeit wäre es denn am besten, in eine Prüfung zu gehen? Ich kann mich erinnern, dass ich Prüfungen hatte, die waren früh morgens um 8. Oder die waren, keine Ahnung, mittags. Ja, und das endlich haben sich Wissenschaftler, Forschende diesem Thema, diesem wirklich wichtigen Thema angenommen. Und ich frage mich immer, warum wurde das nicht schon vorher erforscht? Das ist doch irgendwie verrückt, oder? Also, Wissenschaftler aus Italien haben sich endlich mal diesem Thema angenommen und haben 100.000 mündliche Tests von Studierenden ausgewertet. 100.000, das kann man schon mal repräsentativ nennen. Und das sind Leistungen von 19.000 Studierenden bei 680 Prüfern an der Universität Messina. Mehr als 1.200 Kurse aller Abschlussstufen Von Oktober 18 bis Februar 20 wurden ausgewertet. Die Zeit der Corona-Pandemie wurde bewusst ausgeschlossen, um Präsenzprüfungen zu analysieren. Genau. Auch der Schwierigkeitsgrad floss in diese Analyse ein, denn in Italien sind mündliche Prüfungen oft nicht standardisiert, haben aber dafür großen Einfluss auf den Studienverlauf. Genau, im Schnitt wurden 57% der Prüfung bestanden. Und jetzt schauen wir mal, wann gab es denn die schlechtesten Ergebnisse? Und die schlechtesten Ergebnisse, damit fangen wir mal an, gab es um 8 und gegen 16 Uhr. Und das weist schon mal darauf hin, früh morgens Prüfungen zu haben, ist keine gute Idee. Gar nicht. Denn es geht hier um so etwas wie Müdigkeit. Und es gibt eine interessante Entwicklung oder Beobachtung aus einer Studie in Israel von Richterinnen und Richtern. Da wurde nämlich beobachtet, ob Bewährungsanträge am Anfang des Tages oder nach Pausen häufiger genehmigt wurden. Und das war so. Also Bewährungsanträge wurden am Anfang des Tages oder nach Pausen häufiger genehmigt. Und vermutet wird dazu so eine Art Entscheidungsmüdigkeit im Laufe der Arbeitszeit. Also wenn die Richterinnen und Richter müde werden, dann tendieren sie wie alle anderen Menschen auch dazu, am Status quo festzuhalten. In diesem Fall also den Bewährungsantrag abzulehnen und den Straftäter in Haft zu belassen. Genau, zurück zu unserer Studie über die Prüfungszeiten. Also die Forschenden vermuten eine Art innere Uhr, die eine Rolle bei der Leistung spielt. Also viele Studierende gehören zum Chronotyp Nachteule und erreichen ihre geistige Höchstleistung oder Hochleistung steht hier erst später am Vormittag. Prüfer hingegen seien häufiger Frühaufsteher, die besonders morgens leistungsfähig sind. Deswegen empfehlen die Forschenden Prüfungen oder Auswahlgespräche. Und jetzt kommen wir zum Ergebnis, möglichst auf den späten Vormittag zu legen, denn dann überschneiden sich die Leistungshochs der Prüfenden und der Zuprüfenden häufig und am ehesten. Die Forscher schreiben, unsere Ergebnisse zeigen, wie stark biologische Faktoren, die im Alltag oft übersehen werden, die Bewertung in entscheidenden Momenten beeinflussen können. Und deswegen komme ich jetzt nochmal zum Ergebnis der Studie. Die besten Chancen auf eine erfolgreiche Prüfung hat man zwischen 11 und 13 Uhr. Also, liebe Hörenden und Hörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr einen Einfluss darauf habt, auf die Fahrprüfung, auf die Abschlussprüfung, auf die, keine Ahnung, Prüfung, dann versucht die Prüfung auf eine Zeit zwischen 11 und 13 Uhr zu legen. Das ist dann nämlich mit einer hohen möglichen Erfolgsquote verbunden. Natürlich muss man für die Prüfung lernen, das wird man trotzdem müssen. Aber wenn man mit seiner Biologie im Reinen ist und wenn man leistungsfähig ist, dann wirkt sich natürlich das gute Lernen, die gute Vorbereitung noch mehr auf die Prüfung aus. Ich finde das ein spannendes Ergebnis und so wichtig, weil Prüfungen sind Teil unseres Lebens und oft genug fragen wir uns, warum haben wir die Prüfung nicht bestanden? Und es kann auch daran liegen, dass wir einfach eben nicht leistungsfähig waren. Die Studie wurde veröffentlicht in Frontiers of Psychology und ich hoffe, ich habe das Wort jetzt richtig aufgesprochen. Und ihr findet auch diesen Artikel, diese Quelle in meinen Shownotes. So, dann haben wir die Wissenschaft und die Weltraumnachrichten schon mal geschafft und kommen jetzt zu den Trash und den Good News der Woche. Und beginnen mal mit einem Thema, das ich sehr traurig finde, denn es gehört in dieser Sendung ja nicht nur die Diskussion über die Elektromobilität oder so etwas dazu, sondern auch die oder die CO2-Regeln, denn die Frage ist ja, warum machen wir das eigentlich? Und man kann natürlich eine Meinung haben zum Klimawandel, zum menschengemachten Klimawandel, aber es gibt auch Fakten dazu. Und zu einer dieser Fakten ist der Anstieg des Meeresspiegels. Und auch wenn wir hier in Deutschland, in Europa davon gar nicht so betroffen sind, an anderen Teilen der Erde ist es was ganz anderes. Zum Beispiel in Tuvalu. Das ist, gehört zu den am stärksten durch den Klimawandel bedrohten Gebieten der Welt. Und ist ein Inselstaat im Pazifik. Dort haben 82% der Einwohner dieses Inselstaates haben ein Klimaasyl in Australien beantragt, da der Inselstaat Tuvalu unbewohnbar wird. Das Wasser steigt und der steigende Meeresspiegel bewirkt eben Unbewohnbarkeit. Die Insel versalzt. Man kann dort nichts mehr anbauen und dieser Prozess ist nicht umkehrbar. Und deswegen, und weil die Wissenschaftler diese Einschätzung schon vor einiger Zeit getroffen haben, bietet Australien den Bewohnern von Tuvalu Klimaasyl an. Beide Staaten haben 2023 dazu ein Abkommen vorgestellt, ein wegweisendes Abkommen, in dem sich Australien verpflichtet, Tuvalu vor Naturkatastrophen, Pandemien sowie militärischen Angriffen zu schützen. Und in diesem Abkommen heißt es auch, dass den Bürgern Tuvalus ermöglicht wird, vorübergehend oder dauerhaft nach Australien einzuwandern, um dort zu leben, zu arbeiten und zu studieren. Die Korallenriffe, die vor Tuvalu liegen, sind zu 2/9 bereits überflutet, also 2 von 9 sind bereits überflutet und damit eben auch beinahe nicht mehr nutzbar für die Einwohner. Aber eben der steigende Meeresspiegel tut eben sein Übriges, dass die Bewohner diesen Inselstaat werden verlassen müssen. Das gehört für mich zu den traurigen Nachrichten der Woche. Und das Traurige daran ist, da komme ich gleich nochmal drauf, dass das ja keine Neuigkeit ist. Die nächste Nachricht betrifft etwas, was mir auch schon immer wieder mal aufgefallen ist. Jetzt kommt es zum Äußersten, liebe Freundinnen und Freunde. Und zwar, wie haltet ihr das mit dem Toilettengang und dem Händewaschen? Mal Hände hoch, wer sich die Hände nach jedem Toilettengang wäscht. Okay, ich kann es nicht sehen. Ich hoffe, es sind alle Hände. Leider kommen Studien dazu zu anderen Ergebnissen. Und ihr wisst, ich bin ein Fan der Wissenschaft. Und Wissenschaft ist deswegen gut und so toll, weil es eben mit Wissenserweiterung zu tun hat. Da wird einfach geforscht, da wird einfach nachgeschaut, da wird nicht nur gedacht, nicht nur vermutet, sondern es wird nachgeschaut. Und diese Studie beobachtete halt eben die Hygieneroutine und Händewaschen gehört eigentlich zur regelmäßigen Routine, sollte man meinen. Tja. Aber eine aktuelle Studie zeigt, dass fast die Hälfte der Menschen sich nach dem Toilettengang nicht die Hände wäscht. Und haltet euch fest, diese Studie wurde in einem Krankenhaus durchgeführt. Forschende der britischen Universität von Surrey haben in einer dänischen Klinik 43,7% der Toilettengänger dabei beobachtet, dass sie nach der Notdurft das Waschbecken nicht benutzt haben. Und in manchen Wochen waren es sogar 61,8%. Und die Forschenden schreiben, dies gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Hygienevorschriften in Hochrisikoumgebungen. Und ihr erinnert euch, obwohl während der Pandemie legte man sehr, sehr großen Wert auf Handhygiene. Aber dass das regelmäßige Händewaschen immer noch keine konstante Gewohnheit ist, selbst an Orten, wo Sauberkeit von entscheidender Bedeutung ist, um Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, das ist schon ein ernstes Ergebnis. Was Wissenschaft manchmal so herausfindet. Ne? Für die Untersuchungen wurden nämlich in diesem Hospital, das war das Bispebjerg-Hospital in der Region Kopenhagen, wurden Sensoren in zwei öffentlich zugänglichen Toilettenräumen eingebaut, direkt an den WCs und an den Rohren der Waschbecken. Und ihre Nutzung wurde über 19 Wochen ausgewertet. Wurden die Hähne 2 Minuten vor oder 4 Minuten nach der Toilettenspülung nicht benutzt, wurde dies als unterlassenes Händewaschen gewertet. Und viele Menschen gehen, wie ich, natürlich davon aus, dass Händewaschen mittlerweile selbstverständlich ist. Und vor allen Dingen und insbesondere in Krankenhäusern. Das dachten die Forschenden auch, aber die Daten zeichnen ein anderes Bild. Deswegen, wie haltet ihr es denn mit dem Händewaschen? Also das Deutsche Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit empfiehlt Händewaschen regelmäßig und gründlich. Mindestens 20 bis 30 Sekunden sollte das dauern. Und in der Händewaschanleitung, die in dem Unternehmen, für das ich arbeite, ausgehängt sind seit Corona, gibt es einen interessanten, witzigen Abschnitt. Da wird mir nämlich genau erklärt, wie ich meine Hände waschen soll. Und also ich soll zuerst anfeuchten, dann soll ich einseifen und soll ordentlich die Handinnenflächen und zwischen den Fingern und so weiter und hier und da und so. Und dann kommt der legendäre Satz: Denken Sie auch an Ihre Fingernägel. Und während ich mir die Hände wasche, denke ich auch immer an meine Fingernägel und muss lachen, weil ich mich frage, warum soll ich an meine Fingernägel denken? Aber wir wollen das Thema jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Händewaschen gehört zu den wichtigen Dingen der Hygiene. Und wie gesagt, wie haltet ihr es denn mit dem Händewaschen? Nächstes Thema ist eine Vorstellung. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Und ich wünsche mir sehr, ihr schaut euch das dann in den Shownotes an, weil das lohnt sich, diese kleine Vorstellung. Wir sind jetzt nämlich in der Vergangenheit, und zwar in der Kreidezeit. Eine Zeit, in der es viele, viele seltsame Wesen auf diesem Planeten gab. Und wir schauen mal, wie lange das her ist. Das ist schon ganz schön lange her. Mittlere Kreidezeit. Ach Leute, schreibt mir doch mal in eure Artikel, wie lange das her ist. Dann muss ich es einmal kurz bei Wikipedia nachgucken. Wikipedia.de, genau, Kreidezeit. Ihr hört jetzt live mit, wenn ich das hier, wenn ich das jetzt hier eintippe. So, und dann sind wir jetzt in der Kreide. Das Klima in der Kreide. Also, 80 Millionen Jahre. Kreidezeitlich kann man das auch ausdrücken. Sie begann vor rund 145 Millionen Jahren mit dem Ende des Juras und endete vor etwa 66 Millionen Jahren mit dem Beginn des Paläogens. Das sind interessante Sachen. Genau, also 145 Millionen Jahre ist es also her. Und wenn man aus dieser Zeit wenn man aus dieser Zeit Skelette ausgräbt, also Tierreste, ja, dann kann man auf interessante Wesen stoßen. Ihr kennt alle einen Vertreter der Dinosaurier, der sehr populär, der sehr präsent ist. Das ist der Tyrannosaurus Rex, eine Ikone unter den Dinosauriern. Und diese Forschung beschäftigt sich aber nicht mit ihm selbst, mit dem Tyrannosaurus Rex, sondern mit einem Vorfahren, der wahrscheinlich ein direkter Vorfahre, aber eben ein sehr früher Vorfahre von Tyrannosaurus Rexes. Denn der Name des Tyrannosaurus Rex bedeutet übersetzt Tyrannenechsenkönig. Und von diesen wollen die Forschenden die neue Art abgrenzen. Und deswegen nannten sie ihn, und das finde ich ganz lustig, Cancunhulu mongoliensis. Und das ist übersetzt Drachenprinz. Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen vor, den Drachenprinzen. Dieser Drachenprinz scheint ein direkter Vorfahre großer Raubdinosaurier zu sein. Er ist wohl, auch wenn er ihm äußerlich kaum ähnelte, vermutlich wog er nur um 500 Kilogramm, nur ein ausgewachsener T-Rex konnte 1000 bis 3500 Kilogramm wiegen. Und auch der Körperbau des Drachenprinzen war ein bisschen anders. Der war so mittelgroß, schlank, mit langen Beinen. Der Schädel eher grazil. Und damit unterscheidet er sich deutlich von dem massiven, tiefen Schädel der Dinosaurier. Es ist ein bisschen schwierig, etwas über diese Dinosauriergruppe zu erfahren. Es gibt so, man könnte ihn fast für einen jungen Tyrannosaurus Rex halten, und um diese Beziehung zwischen diesen beiden Saurierarten zu bewerten, haben die Wissenschaftler rund 370 Merkmale der Dinosaurier in Skeletten aufgelistet und verglichen, und besonders haben sie sich natürlich angeguckt, wie sieht denn das aus mit Skeletten von jugendlichen Tyrannosaurus Rex und von unserem Drachenprinzen. Aber bei dieser Untersuchung stellt sich heraus, dass der aus Asien stammende Drachenprinz ein wichtiger Vorläufer zu sein scheint. Und denn die Ergebnisse zeigen, dass sich diese asiatischen Tyrannosaurier nach Nordamerika ausbreiteten und so in der mittleren bis späten Kreidezeit Eutyrannosaurier hervorbrachten. Das sind eine Gruppe von großen Raubsauriern, und zu denen zählt unter anderem unser berühmter T-Rex. Ja. Und die haben sich in Nordamerika über einen relativ kurzen Zeitraum ausgebreitet. Mehr als 15 Arten in 15 Millionen Jahren. Da war die Evolution richtig am Arbeiten. Und diese Vorläufer der Eutyrannosaurier spielten wahrscheinlich bei der Entwicklung größerer und robuster Arten eine wichtige Rolle. Und hier kann man eben die Evolution arbeiten sehen. Im Laufe der Jahrmillionen bildeten sich über diese lange Entwicklungsdauer und Lebenszeit der Saurier unterschiedliche Merkmale aus, wie etwa große, schwere oder andererseits grazile und schmale Körper. Und bei den Tyrannosauriern führte zum Beispiel das Wachstum zu größeren Körpern mit robusten Schädeln und kräftigen Gliedmaßen, wobei man schon sagen muss, dass das die hinteren Gliedmaßen betraf oder die unteren. Die haben ja so eine Stummelarme, die sehen ja immer sehr lustig aus. Genau. Also das ist eine interessante Untersuchung. Drachenprinz finde ich ein wunderschönes Wort, einen wunderschönen Namen für diesen Saurier. Und das zeigt, wie viel Fantasie unsere Forschenden immer mitbringen, wenn sie solche Ergebnisse erzielen. Und wir machen gleich weiter, indem wir ein bisschen uns auf Twitter, auf X tummeln, um eben mal ein bisschen zu schauen, was es da denn noch Neuigkeiten gibt. Und wir haben hier einen Post, ich habe hier einen Post, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Unsere Autos werden von Ingenieuren entwickelt, die wiederum auf wissenschaftlicher Basis eben ihre Entwicklung machen. Dafür gibt es Grundlagenforschung, dafür gibt es Materialforschung, und dann entstehen dadurch Produkte, die unsere Ingenieure projektiert haben, die Facharbeiter zusammenbauen. Ein Auto ist ein Produkt wissenschaftlicher und ingenieurtechnischer Leistungen. Und dann gibt es aber Menschen, die glauben, dass man diese Leistung dieser Autos mit irgendwelchen, sagen wir mal, fragwürdigen Produkten Entschuldigung, optimieren kann. Und da hat ein Post von einem Twitter-X-User meine Aufmerksamkeit geweckt, und ich will euch diese wunderbaren Produkte natürlich auch vorstellen. Und zwar, es gibt ein Produkt dort im Angebot, der nennt sich der Ohm-Direktionale Flachkreuzschlitz Master. Schlanke Form, hervorragende Passgenauigkeit, einfach ins Zündschloss rammen und Sprit sparen. Das soll ein spritsparendes Element sein. Kostet schlanke 599 €. Und mich würde mir mal interessieren, welcher Schwurbler mir erklären kann, wie dieses Ding, was man ins Zündschloss steckt, Sprit sparen soll. Aber wenn man dran glaubt. Dann kommt der nächste wunderbare Artikel, der Induktiv Coil Glow Spark Reduktor. Der soll in zahllosen Tests wunderbare Ergebnisse erzielt haben. Er wird als Zündkerzenersatz für je zwei Zylinder genutzt und verstärkt durch seine bipolaren und thermoadaptiven Eigenschaften den Zündfunken um 514%. Auch hier ein schlanker Preis von 319,99 €. Und dann gibt es die bekannte ein Klicker für die Tanköffnung. Nee, den werfen wir einfach in den Tank hinein. So wird das. Über die Tanköffnung wird er in den Tank geworfen, dieser Artikel. Und dort angekommen, sendet er magnetische Schallwellen per Ultrainfrarot. Also Ultrainfrarot ist mir neu. Direkt zur Motorsteuerung, welche den Motor beruhigen. Und bis zu 92% Kraftstoff sparen. Also hier wird der Motor mit magnetischen Schallwellen per Ultrainfrarot beruhigt und spart bis zu 92% Kraftstoff. Das müsste man ja messen können. Und zwar beim Benzin, ne? Wie beim Diesel. Auch hier wieder ein schlanker Preis von 299 €. Und ja, das waren alles Artikel für Verbrenner. Es gibt auch welche für die E-Mobilität. Und zwar einen patentierten Elektronenwandler 30. Hier werden die positiven Elektronen, das wird schon mal witzig, positive Elektronen, wie wir wissen, sind Elektronen negative Teilchen, aber gut, negative Ladung, aber gut. Hier sind sie positive Elektronen und die werden jetzt hier angeregt, um sich mit den negativen zu verbinden und sie so zu positiven umzuwandeln. Liebe Freunde, Elektronen sind negativ geladene Teilchen. Protonen sind positiv geladene Teilchen. Vielleicht könnte man die Artikelbeschreibung jetzt nochmal etwas überarbeiten. Ansonsten schwurbelt es ganz heftig bei diesen Artikeln und deswegen stelle ich sie euch auch vor. Und zu guter Letzt, wenn Sie der Ladeanzeige Ihres Elektroautos nicht trauen, auch dafür gibt es natürlich einen Artikel. Den Smart Charge Checker, auch hier mit einem Trademark versehen, der durch hydromagnetisches Sichtbarmachen der hochfeldgebundenen Ladung ein Leuchtzeichen gibt, wenn Ladung an der Ladebuchse anliegt. Was? Nochmal. Nutzen Sie den Smart Charge Checker durch hydromagnetisches Sichtbarmachen der hochfeldgebundenen Ladung, leuchtet dieser kurz auf, wenn Ladung an der Ladebuchse anliegt. Was? Ich verstehe es immer noch nicht. Und der ist nur für die einmalige Nutzung. Das heißt, nach dem einmaligen Benutzen kannst du das Teil wegwerfen. Und auch deshalb gibt es 3 Stück für schlanke 199,99 €. Alter, wer bezahlt sowas? Wer bezahlt so einen Unsinn? Okay, also das war die Schwurbelecke. Vielen Dank an den Twitter-User Maximales Drehmoment, dass ich das hier übernehme. Großartig. Was haben wir denn noch zu bieten? Es geht noch ein bisschen weiter. So schnell sind wir noch nicht vorbei. Denn ich komme nochmal zurück auf die Nachrichten von dem Inselstaat oder auch von den früheren Nachrichten. Ihr findet auch diese Twitter-Links in meinen Shownotes, um das nachzulesen. Hier hat sich eine Twitter-Userin eine Arbeit gemacht und hat einmal aufgelistet, seit wann sich die Wissenschaft und auch andere Studierte, Interessierte mit der Möglichkeit der Erwärmung der Erdatmosphäre beschäftigen. Und hier geht die Aufzählung zurück bis 1906. Der Physiker Svante Arrhenius warnte vor einer Erhöhung der Temperatur auf der Erde durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Die Öffentlichkeit interessierte es nicht. Es geht weiter 1938. Der Ingenieur Guy Stewart Callender weist darauf hin, dass die Erwärmungsrate der Temperatur der Atmosphäre zu hoch sei, um natürlichen Ursprungs zu sein. Seine Erkenntnisse wurden von der Presse verrissen. 1941, der Klimaforscher Hermann Flohn veröffentlicht mehrere Publikationen, die den menschengemachten Klimawandel bekräftigen. 1941. Seine Arbeiten gelten als umstritten. 1960, Wissenschaftler warnen erneut vor Klimaveränderung durch Abgase aus fossilen Brennstoffen. Sie werden von den Medien als Unheilpropheten abgetan. 1974, eine amerikanische Studie stützt die Vorstellung, dass der Ausstoß von Treibhausgasen die Erdatmosphäre zu sehr aufheizt. Die Menschen winken sie als Schwarzseherei ab. 1980, der Astrophysiker Carl Sagan, und der spielte hier schon eine Rolle, wenn ihr euch erinnert. Wenn ihr Hörer dieser kleinen Show seid, dann erinnert ihr euch an den blassen blauen Punkt. Das war Carl Sagan. Und hier sagt Carl Sagan voraus, dass eine Änderung der Durchschnittstemperatur um 1 bis 2 Grad unumkehrbare Auswirkungen auf das Weltklima haben werden. Und die breite Öffentlichkeit hört längst nicht mehr hin. 1986 spricht sich die Deutsche Physikalische Gesellschaft für die Einhaltung eines 1-Grad-Ziels aus. Ihre Vorschläge werden als wachstumsschädigend bezeichnet. 1999 bestätigt der Vostok-Eisbohrkern einen dramatischen Anstieg der Treibhausgase. Der IPCC verfasst Sachstandsberichte, das ist der Internationale Klimarat. 2010, das Jahr ist zusammen mit 2005 das wärmste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnungen. Klimaforscher werden inzwischen als Lügner und Hysteriker bezeichnet. 2015, die Messdaten der Klimaforscher bestätigen die Vorhersagen aus den letzten Jahrzehnten. Der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft genügen sie nicht, um ein konsequentes Handeln einzuleiten. 2019, wir erinnern uns alle, die von Jugendlichen ins Leben gerufene Organisation Fridays for Future führt ihren ersten Klimastreik durch. In den sozialen Medien werden sie dafür verspottet. Und 2021? Die künstlich erwärmte Erdatmosphäre speichert mehr Feuchtigkeit, mehr Energie, Hitzewellen, heftige Stürme und katastrophale Regenereignisse sind die Regel. Die Klimakatastrophe beginnt uns um die Ohren zu fliegen. Wir hatten über 100 Jahre Zeit, sie abzuwenden und taten es nicht, weil wir Wachstum brauchen und selbst Überfluss unsere Bedürfnisse nicht mehr stillen kann. Wir setzen jetzt Nachkommen in eine Zukunft, in der sie vermutlich keine 50 Jahre mehr alt werden. Und wie sagt Herr Merz dazu? Es ist eben nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Und leider und leider und leider bestätigt sich in diesem Post und war in den Kommentaren zu diesem Post, dass viele Menschen immer noch heute das, was hier zusammengetragen wurde, ablehnen, es nicht sehen wollen oder es diffamieren. Denn einer der ersten, die kommentieren, schreibt: Auf welcher Basis sollte der Clown 1906 zu dieser Erkenntnis kommen? Satelliten? Und die Twitter-Userin, die diese Zusammenstellung erarbeitet hat, antwortet nur mit einem Wort: Intelligenz. Kommen wir zum nächsten Punkt und zu einem der letzten. Jetzt hat sich, glaube ich, mein Rechner aufgehängt, oder? Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ah, hier. Da sind wir. Ich kann den Link nicht aufrufen. Ich bin gerade ein bisschen eingeschränkt, aber jetzt geht es weiter. Genau. Denn was wir in der letzten Woche, dieser Woche sogar schon gehört haben, dazu hat der zu dem Thema, was wir eben gesprochen haben, hat der Internationale Gerichtshof ein Urteil in Den Haag gefällt. Nein, ein Gutachten veröffentlicht, langsam. Ein Gutachten veröffentlicht. Und das Gutachten beinhaltet die Einschätzung, dass Länder gegen internationales Recht verstoßen könnten, wenn sie keine Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Und damit ebnet der Internationale Gerichtshof den Weg für Klagen von Ländern, die vom Klimawandel betroffen sind. Und wir haben eben über ein Land gesprochen, das vom Klimawandel betroffen ist. Wie das oberste UNO-Gericht erklärt, begingen Staaten eine völkerrechtswidrige Handlung, wenn sie ihren Klimaschutzverpflichtungen nicht nachkommen. Unter bestimmten Bedingungen ergeben sich daraus rechtliche Konsequenzen wie Entschädigungszahlungen gegenüber geschädigten Staaten, sagte der Gerichtspräsident Yui Iwasawa laut der Nachrichtenagentur AFP. Und darüber müsste dann von Fall zu Fall entschieden werden. Das noch nicht bindende Gutachten wurde mit Spannung erwartet, denn es gilt als möglicher Wendepunkt im internationalen Klimarecht und es gilt gleichzeitig als historisch. Denn zum Beispiel der besonders von den Folgen der Klimaerwärmung betroffene Inselstaat Vanuatu hatte den Internationalen Gerichtshof zu einer Stellungnahme aufgerufen und dem haben sich 130 Staaten angeschlossen. Denn es steht die Frage, ob große Treibhausgasverursacher rechtliche Konsequenzen ihres klimaschädlichen Vorgehens fürchten müssen und wenn ja, welche. Und die großen Treibhausgasverursacher wie USA und China sind hier Vertragsparteien beim Internationalen Gerichtshof. Und deswegen ist die Frage schon interessant. Wir haben eine internationale Rechtsprechung, die genau diesen Punkt jetzt verfolgen wird. Wir haben Klimaschutzziele in Deutschland, es gibt Klimaschutzziele in den Vereinigten Staaten und es gibt das internationale Klimaabkommen von 2015 in Paris, wo weltweite Klimaschutzziele beschlossen worden sind. Und wenn man, ich habe in einer früheren Sendung auch schon darüber gesprochen, es gibt dazu auch eine Website, wo man nachschauen kann, wie es denn läuft, kann man eher jetzt im Moment nicht sagen, dass es gut läuft. Das muss man mal so sagen. Dafür ist dieses Urteil eine gute Nachricht, dass eben gerade Staaten, die vom Klimawandel betroffen sind, aber überhaupt keine Emittenten sind, dass die sozusagen ihr Recht einklagen können und die großen Treibhausgasverursacher zur Verantwortung gezogen werden. Ja, so. Und wir enden natürlich mit einer guten News und die betrifft auch dieses Thema. Und zwar, ihr könnt euch erinnern, welchen Kampf die Bild-Zeitung und die CDU und die CSU und die FDP gegen Wärmepumpen geführt haben. Ich erinnere mich noch sehr gut, was für eine Kampagne da am Laufen ist oder am Laufen war. Das offenbar nicht, weil jetzt zeigt sich, dass Wärmepumpen eben nicht aufzuhalten sind. Es vollzieht sich ein Imagewandel und ich habe auch diesen Bericht wieder in die Shownotes verlinkt. Erstmals ist die Wärmepumpe wohl die meistverkaufte Heizungsart. Darauf deuten Branchenangaben für das erste Halbjahr hin. Und das wäre insofern eine gute Nachricht, weil Wärmepumpen eben kein CO2 ausstoßen. Man kann darüber diskutieren, was für ein Strom da verwendet wird. Man kann darüber diskutieren, ob die überhaupt im Altbau einsetzbar sind. In anderen Ländern geht das nur komischerweise in Deutschland nicht. Aber das erste Quartal bereits in diesem Jahr mit einem Plus von 35% und dann im zweiten Quartal sogar um 75% im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigt, Hauseigentümer bevorzugen inzwischen eindeutig die Wärmepumpe. Eine Mehrheit, so sagt es der BWP-Geschäftsführer Martin Sabel, eine Mehrheit hat längst verstanden, dass das Heizen mit fossiler Energie keine Zukunft hat. Das ist klimaschädlich und angesichts der Weltlage und mit Risiken verbunden hinsichtlich des Preises und der Versorgungssicherheit und eben, weil kein CO2 freigesetzt wird, ist die Wärmepumpe eben im Vorteil. Das ist noch kein Selbstläufer, mahnen selbst die Verbände an. Und der Verbandspräsident warnt auch dann vor verunsichernden Eingriffen der Politik, etwa den Trend und die Nachfrage nach Öl und Gas wiederzubeleben, wie es ja unsere Wirtschaftsministerin neuerdings, Katharina Reichel neuerdings tut. Das wird hier deutlich abgelehnt. Also Klimapumpe ist im Rennen. Das ist sozusagen die letzte gute Nachricht, die ich in dieser Sendung verkünden werde. Ich hoffe, ihr hattet an diesem kleinen Kaleidoskop von Nachrichten eure Freude. Es wird auch in 2 Wochen wieder eine neue Sendung gehen, eine neue Episode geben. Und schreibt mir gerne eure Meinung, schreibt mir gerne Nachrichten, schlagt mir gerne Themen vor. Auch aus der Schwurbelecke. Ich habe da so eine ganz besondere Internetseite gefunden. Wollte aber jetzt diese Episode nicht komplett mit Schwurbelnachrichten zukleistern. Deshalb gibt es immer mal wieder einen ausgesuchten kleinen Schwurbel. Dann kann ich sagen, das war sie. Episode 39 von Erwachsen, der Podcast vom 27. Juli 2025 direkt aus Mecklenburg. Und ich verabschiede mich mit einem Macht's gut, bis zum nächsten Mal.